digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
So, da sind wir schon wieder, Frank. Nach zwei sehr tollen Folgen, wie ich finde, mit Unternehmen aus der Wirtschaft, haben wir heute jemand aus dem akademischen Bereich. Aber erstmal freue ich mich, dass wir hier so frühlingshaft nebeneinander sitzen, Frank.
Ja, ich freue mich auch.
Kein Rolli mehr.
Podcast wieder mit dir. Der Rolli ist abgelegt.
So, Frühling kommt.
Frühling kommt. Und heute haben wir den Professor Sascha Amuthat von der HSPI hier zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jo, dann legen wir auch direkt los mit unseren fünf typischen Fragen zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Ich bin ein gebürtiger Ostwestfale in der rheinischen Diaspora, kann man sagen.
So.
Geboren und aufgewachsen Kirchlengern-Bünde.
Nee, von Hettich, ne?
Ja, richtig.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich bin Erziehungswissenschaftler vom Studium her und eine Ausbildung habe ich bei einem großen deutschen Sicherheitsunternehmen gemacht, im Rahmen der Führungskräfteausbildung sozusagen.
Mhm. Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch?
Ich war ja viele Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und damals gehörte ein Projekt zum Thema Personalmarketing zu meinen allerersten Buchprojekten, die ich gemacht habe. Das war 2006 und irgendwie hat das Thema mich seitdem nicht losgelassen.
Wir können das verstehen, Frank. Auch wenn wir nicht in dem Bereich forschen. Am meisten an Employer Branding fasziniert mich bis heute.
Also ich fand damals schon wahnsinnig spannend dran und ich finde es heute immer noch extrem spannend, dass man ja immer sagt, Personalmanagement hat so eine Seismograph-Funktion, man muss irgendwie die Fühler im Umfeld haben und das gilt gerade für das Employer Branding, weil da sowohl arbeitsmarktbezogene Fragestellungen, arbeitsprozessbezogene Fragestellungen und gesellschaftsbezogene Fragestellungen eigentlich zusammenkommen und bearbeitet werden müssen und das reizt mich so sehr daran.
Kombination, ne? Oder wie Christiane aber letztes Mal gesagt, so das Echte, ne? Weiß ich noch, hat sie echt schön gesagt. Mein Lieblingspodcast ist?
Also wenn ihr den Nerd in mir fragt, dann ist das Tollkühn der Mittelerde-Podcast.
Ja, den kenne ich noch gar nicht.
Allerdings nur die Folgen so zum Silmarillion und zum Herrn der Ringe. Und ansonsten höre ich noch ganz gerne Philosophie to go, heißt das. Mhm. Ist wahrscheinlich auch ein Nerd, den ihr in mir fragt, was ich mir ganz gerne anhöre.
Mhm. Sehr schön.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich vor vielen Jahren mal gehört bei einem Vortrag zum Thema Employer Branding. Und dann haben wir uns ja wieder getroffen bei der Bewertung einer Bachelorarbeit einer Mitarbeiterin von uns und im Kolloquium. Und da habe ich dich ja gefragt, ob du auch Lust hättest, mal bei uns in den Podcast reinzukommen. Und ja, sehr spannend finde ich, weil wir haben bisher ja sehr, sehr viele Praxisbeispiele bei uns im Podcast auch gehabt und beleuchtet und die wissenschaftliche Brille noch gar nicht so oft aufgehabt. Aber ihr seid ja manchmal auch oder oft uns etwas voraus. Ihr forscht ja auch zu bestimmten Themen und das ist sicherlich ein sehr spannender Aspekt, jetzt mal zu schauen, wie auch in der Forschung und Lehre mit den Themen Employer Branding, Candidate Experience, Candidate Journey, aber auch Einsatz jetzt von KI entsprechend umgeht. Du hast ja viele Erfahrungen auch, bist, habe ich gelesen, in der Projektleitung der Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt. Und insofern freuen wir uns auf einen sehr spannenden Austausch hier und deine Expertise in dem Podcast. Genau.
Ja, sonst steigen wir doch mal vermutlich allgemein ein, aber je nach Antwort, vielleicht geht es auch direkt ins Eingemachte. Ich bin gespannt. Was würdest du sagen, was sind so Erfolgsfaktoren, die Unternehmen auszeichnen bei der Entwicklung von einer Arbeitgebermarke oder auch andersrum formuliert? Wo gibt es häufig dann auch mal den einen oder anderen Fehler, den Unternehmen machen?
Das, was ich so in der Praxis, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, am häufigsten erlebe, ist, dass die schludern bei der Markendefinition. Also, dass nicht ganz klar ist, was kennzeichnet denn jetzt eigentlich dieses Unternehmen als Arbeitgeber? Oder man muss vielleicht anders sagen, wenn etwas gekennzeichnet wird, dann ist es häufig das Bauchgefühl der Geschäftsleitung oder das Bauchgefühl der Führungskräfte. Mhm. Und das geht manchmal an dem tatsächlichen Gehalt dieser Arbeitgebermarke vorbei. Das sind für mich so die zwei Hauptprobleme. Erstens, sie haben sich keine substanziellen Gedanken darüber gemacht. Zweitens, die Gedanken sind nicht so fundiert und nicht so evidenzbasiert, dass auch wirklich Punkte sind, mit denen man auf dem Arbeitsmarkt punkten kann.
Also wäre es jetzt so leicht gesagt, es ist ein Führungsthema. Also es ist ja nicht, dass das jetzt in allen Unternehmen passiert, aber du sagst ja, wenn du so etwas wahrnimmst, dann hast du jetzt die Geschäftsführung angesprochen, weil die wahrscheinlich in solchen Momenten gefragt werden. Genau. Bei der Entwicklung von einem EVP reden wir ja drüber, ne?
Ja, genau, darüber reden wir. Und ich glaube, es ist gar nicht so ein Führungsthema, sondern es ist ein Thema, das damit zu tun hat, dass es kein Bewusstsein darüber gibt, was so eine Marke eigentlich tun soll. Und das ist so ein extrem starkes Inside-Out-Denken. Also man das, was man glaubt, was das Unternehmen auszeichnet, das ist dann das, was man reinpackt. Aber es muss ja eigentlich beides sein. Es muss sowohl das sein, was das Unternehmen authentisch verkörpert, als auch das, was bei den jeweiligen Zielgruppen ankommt. Und diese Grundlagenforschung in eigener Sache, das wird nach meiner Auffassung viel zu selten gemacht. Also dass man beispielsweise mit den neuen Mitarbeitenden sich mal zusammensetzt und mit dem gemeinsam mal einen Gedanken macht, was waren eigentlich die Gründe, warum du dich für diesen Arbeitsvertrag bei uns hier entschieden hast. Also das erlebe ich eher seltener, dass das gemacht wird.
Ich kann dir jetzt ein positives Beispiel nennen. Wir machen zweimal im Jahr eine Insider-Veranstaltung.
Wunderbar.
Insider zum Onboarding von Mitarbeitenden. Und dort bin ich natürlich immer dabei.
Ja.
Und ich stelle genau die Frage. Ich stelle genau die Frage und möchte gerne wissen, warum habt ihr euch für Völlhoff als Arbeitgeber entschieden?
Genau.
Und wie waren eure ersten Monate bei uns?
Ja.
Ist alles in Erfüllung gegangen? Und was können wir als Arbeitgebermarke eben auch noch, noch weiterentwickeln?
Also das ist wunderbar und genau der richtige Ansatz.
Also das bessere Insights von frisch hinzugekommenen Mitarbeitenden kann ich ja überhaupt nicht bekommen und kann das eben auch sehr gut mit unserer EVP und unseren Markenattributen dann eben auch nochmal matchen. Aber es ist eben auch hochkomplex. Ich glaube, das ist auch klar. Du hast unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Und wenn du ein produzierendes Unternehmen bist, vielleicht noch eine Logistik hast, ausbildest und so, sprichst du ja ganz unterschiedliche Zielgruppen an und die musst du ja auch unterschiedlich eben ansprechen. Die erreichst du auf unterschiedlichen Kanälen. Also mal eben Arbeitgebermarke aufzusetzen und zu machen, wenn man mit dem Ansatz rangehen würde, dann wird das zumindest nichts Gutes, Systematisches und wahrscheinlich auch nicht sehr erfolgreich werden können.
Und so die Beobachtung ist, die Arbeitgebermarken werden dann viel zu stark Unternehmensmarken, Produktmarken. Und das kommt in eine Schieflage. Vielleicht noch eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe den Eindruck, dass so ein zweites großes Problem immer daran besteht, dass ich nenne es mal die kulturelle Sprengkraft so einer Arbeitgebermarke, dass die unterschätzt wird. Dass eine Arbeitgebermarke authentisch gelebt werden muss und dass die im Alltag spürbar sein muss und dass das alles andere ist als Hochglanz, als etwas, was dann nur auf einer Karriereseite oder nur auf den Stellenanzeigen verarbeitet wird. Und dass sich das auch auf die Art und Weise, wie geführt wird, dass sich das auf die Art und Weise, wie Zusammenarbeit im Unternehmen funktioniert, auf die Art und Weise, wie HR mit den Mitarbeitenden in allen Lebenslagen kommuniziert auswirkt, auch das wird häufig nicht in der Gänze wahrgenommen. Also ich sage meinen Studenten und meinen Studentinnen immer, dass eine gute Arbeitgebermarke zeigt sich eigentlich sowohl in der Art und Weise, wie Auswahl gemacht wird, als auch in der Art und Weise, wie Mitarbeiter freigesetzt werden. Weil letztlich muss überall genau dieser Geist des Arbeitgebers, der muss darin spürbar sein.
Jetzt hast du eben auch die Zielgruppen angesprochen. Den Aspekt kann ich mich gerade nicht erinnern, dass wir das überhaupt mal beleuchtet haben. Finde ich ganz interessant, ne? Also natürlich, dass man nach innen horcht, nach innen, was du auch gesagt hast, Frank, oder auch Workshops dazu macht, unterschiedliche Perspektiven einbindet. Und das ist eher ein, so ist es wirklich und nicht ein, so wollen wir eigentlich sein und das ganz ist genau unsere EVP. So natürlich nicht, so. Aber dass alles nach innen beleuchtet wird. So, ich glaube, der Punkt ist denke ich mal, und hoffentlich vielen auch, die jetzt zuhören, vertraut. Mit den Zielgruppen würde ich aber auch gerne noch mit euch drüber sprechen wollen. Was ist denn da so ein praxisnaher Ansatz? Fragt man da tatsächlich seine langjährigen Kunden? Mit vielen ist man ja auch wohlgesonnen und stellt denen auch, sag mal, vielleicht relativ platt auch eine ähnliche Frage. So, wie nehmt ihr uns wahr? Was sind wesentliche Werte von uns?
Also wenn man es gut machen möchte in dieser Markenkonzeptionsphase, dann würde man das tatsächlich tun. Man würde also mit Multiplikatoren, sage ich mal, ins Gespräch gehen. Ne? Das sind vielleicht Kunden, das sind aber möglicherweise auch so Stakeholder, die bei der IHK arbeiten. Oder möglicherweise auch Hochschulprofessorinnen und Professoren, die irgendwie einen Kontakt zu dem Unternehmen haben.
Mhm. Ja.
Stimmt. Um genau diese Fragen zu diskutieren. Mhm. Also ich habe das eine oder andere Employer Branding Projekt auch mit Studierenden schon umgesetzt im Rahmen von Bachelorarbeiten. Und da haben die Studierenden genau das gemacht. Mhm. Also die haben Befragungen gemacht für die Unternehmen, wo die im Grunde in so einem veränderten 360-Grad-Ansatz genau mit diesen unterschiedlichen Personengruppen gesprochen haben, um daraus dann so ein Bild zu erzeugen, was diesen Arbeitgeber eigentlich im Kern auszeichnet.
Wenn du einen externen Stakeholder mit dazu nimmst, dann kriegst du natürlich eine Essenz. Mhm. Da kriegst du vielleicht ein, zwei, drei Attribute, mit denen du dann verbunden wirst. Und trotzdem ist es ja eigentlich, glaube ich, die Kern- und wichtigste Arbeit, das intern zu machen. Und zwar dort auch mit den ganz unterschiedlichen Zielgruppen, die man ansprechen möchte, sich da ein gutes Team zusammenzustellen. So haben wir das auch gemacht, als ich ins Employer Branding gewechselt bin und haben erstmal die EVP eben erarbeitet und natürlich auch später der Geschäftsführung vorgestellt und auch gechallenged, ob das so entsprechend passt. Ich glaube, wenn man das so mit so einem 360-Grad-Ansatz entsprechend eben macht, dann hat man ein sehr, sehr klares Bild über seine Arbeitgebermarke, kennt die einzelnen Attribute und kann darauf dann eben gezielte Maßnahmen nochmal aufsetzen, eventuell die positiven Attribute eben auch hervorzuheben in den einzelnen Zielgruppen oder aber auch die Kommunikationskanäle grundsätzlich eben auszuwählen und nicht mehr zu versuchen, über einen Kanal oder alle Kanäle das Gleiche auszuspielen. Wenn man diese grundlegende Arbeit tatsächlich gemacht hat, dann ist es in der Praxis viel, viel leichter, erfolgreiches Employer Branding auch tatsächlich zu betreiben.
Du hast eben nach den Erfolgsfaktoren gefragt. Ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, wenn ich dann ein Markenverständnis entwickle, das ein EVP hat, also so eine für alle Zielgruppen relevanter Kern von Attributen, die diesen Arbeitgeber einzigartig machen. Und wenn drumherum eine zielgruppenspezifische, so ein Nutzen-Halo, sag ich mal, aufgebaut wird. Nutzen Argumente, die konform sind mit dem EVP, die aber noch stärker in Richtung dieser externen Zielgruppen schon ausformuliert sind. Ich glaube, so ähnlich arbeitet Böllhoff ja.
So arbeiten. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben ungefähr 100 Beschäftigte im IT-Bereich. Wir sind natürlich ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen in der Verbindungstechnik, aber nicht der klassische IT-Arbeitgeber. Und wir haben geguckt, welche Leute arbeiten denn bei uns und tatsächlich mit den Führungskräften und Mitarbeitern im IT-Bereich geschaut, warum seid ihr hier? Wir haben die sehr konkret gefragt, warum seid ihr hier? Was macht das aus? Und da kam eben raus, wir sind ein Familienunternehmen, wir haben eine familienfreundliche Arbeitsatmosphäre. Der Arbeitgeber reagiert auch mal auf familiäre Situationen, also Elternzeit ist möglich oder wenn das Kind krank ist und so. Wir kümmern uns halt und der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht die Arbeit, die jemand nur leistet. Und genau das haben wir in den Videos und auf einer Landingpage, die wir gemacht haben, entsprechend auch transportiert, sodass jeder, der Interesse hat und sich dann bei uns mit IT-Aufgaben beschäftigt, gleich sieht, wofür steht Böllhoff und was ist die Differenzierung tatsächlich. Funktioniert wunderbar.
Ja, glaube ich. Ideales Beispiel, ne? Passt ganz genau dazu. Ja. Ja, dann schließt sich da ja eigentlich auch schon an, so wie messen Unternehmen den Erfolg einer Arbeitgebermarke? Also ich glaube, kann man schon sagen, besonders leicht ist es nicht, das zu machen. Aber ich bin mal gespannt, was du vielleicht habe ich auch was verpasst, was die Wissenschaft die letzten Jahre gemacht hat.
Also ich glaube erstmal, es ist schon gut, wenn Unternehmen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es sinnvoll ist, das zu messen. Weil so oft habe ich es nicht erlebt, dass es so substanzielle Kenngrößen gibt, um sowas wie Arbeitgebermarke zu messen. Mhm. Und wenn, dann sind es eher Kenngrößen, die so indirekt was über die Arbeitgebermarke aussagen. Wenn wir so Time to Hire oder sowas nehmen, dann spielen da ja auch noch andere Faktoren rein und nicht nur die Arbeitgebermarke. Ne? Die ist implizit irgendwie mit drin bei solchen Kenngrößen, aber da es ist noch ein ganzer Reigen an weiterer Einflussfaktoren, die dann entscheidend dafür sind, wie diese Kennzahlen ausgeprägt sind. Also Besetzungsquoten, Bewerbungseingang nach Kanälen und sowas, das sind wahrscheinlich Dinge, die noch relativ gängig sind. Mhm. Die Positionierung in Arbeitgeber-Rankings wird oft als so eine Kennzahl noch mit angeführt, die eine Relevanz hat. Mhm. Das stimmt auch in weiten Teilen, wobei man immer bei den Arbeitgeber-Rankings auch gucken muss, worüber spricht man da jetzt? Spricht man über Bezahl-Rankings oder spricht man über Rankings, die ein einigermaßen objektives Bild vom Arbeitgeber ermöglichen? Aber da kommen wir schon der eigentlichen Arbeitgebermarke etwas näher. Und irgendwie scheint man der Marke eigentlich am nächsten zu kommen, wenn man Kandidatinnen und Kandidaten, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten nach diesen Ausprägungen des Arbeitgebers befragt. Ob das jetzt so ein Net Promoter Score in Employer Branding Sachen ist oder ähnliches, das sei mal dahingestellt. Aber das scheint so eine Zwiebel zu sein, mit der man sich so einer Messung von Arbeitgebermarke und Arbeitgeberattraktivität annähern kann. Vieles geht tatsächlich über Befragung, ne, und über Einschätzung.
Mhm. Ja, kann ich komplett so bestätigen, dass die Messbarkeit schon auch sehr, sehr, sehr schwierig ist, singulär wirklich die Arbeitgebermarke eben heraus zu filtern. Wir schauen gerne auf Kununu. Wohl wissend, dass nur die top zufriedenen Leute dort bewerten und die ganz unzufriedenen dort bewerten und wir vielleicht 70-80% gar nicht der Bewertungen eben sehen. Gewisse Tendenzen sind hier und da erkennbar. Wir haben auch eine Zielvorgabe, die wir erreichen wollen. Die ist eben auch über den Branchendurchschnitt und das interessiert uns eben sehr. Und wenn wir da auch mal schlechtere Kommentare sehen, dann reden wir auch gleich mit den Fachbereichen und fragen, was ist los? Wie kam es zu dieser Einschätzung? Was können wir tun, damit wir das auch verbessern? Wenn es jetzt nicht einfach nur eine Abrechnung war, weil es vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zusammengeklappt hat. Und noch viel konkreter ist aber die Mitarbeiterbefragung, ne? Die durchzuführen, die regelmäßig durchzuführen, um daraus eben tatsächlich Anhaltspunkte zu bekommen. Das ist für mich eigentlich das allerbeste Instrument. Mhm. Vor allen Dingen kann man es auch runterbrechen, wenn man es richtig macht, nach unterschiedlichen Firmen oder Fachbereichen. Mhm. Denn es gibt ja kein homogenes Bild innerhalb der Firma. Und das wäre eigentlich so meine Empfehlung an alle, die die Employer Branding messen wollen, die Mitarbeiterbefragung, wenn es da nicht geschieht, aufzusetzen und regelmäßig durchzuführen. Es gibt ja auch Ansätze, wo täglich gefragt wird, inzwischen, wo man
so kleine
mein Arbeitsplatz war gut, mittelgut oder schlecht.
Wie sinnvoll das auch tatsächlich ist. Aber die so eine Befragung, wenn man so eine Befragung mit so einem summarischen Item macht, also wie schätzt du insgesamt die Arbeitgeberattraktivität dieses Unternehmens ein? Und wenn man dann Abfragen zu verschiedenen Attributen des Arbeitgebers, vielleicht Benefits des Arbeitgebers macht, dann kriegt man möglicherweise sogar zielgruppenspezifisch raus, worauf eigentlich diese Attraktivitätseinschätzung des Arbeitgebers zurückzuführen ist. Also insofern ist das ein schöner Ansatzpunkt auch für Personalforschung, die man da im Unternehmen betreiben kann und man kann ganz viel daraus gewinnen. Also ich stimme dir voll zu, diese Mitarbeiterbefragung gehört auf jeden Fall dazu. Irgendwie scheint das ja auch im Moment Trend zu sein, wenn ich das richtig beobachte, dass Arbeitgeberattraktivität etwas stärker vor dem Hintergrund der internen Attraktivität wahrgenommen wird. Also gibt ja diese schönen Universumstudien, die ihr wahrscheinlich auch kennt und das zu Genüge schon diskutiert habt, so Employer Branding Now. Wenn man die 2025er Studie sich anguckt, dann kann man genau diese Tendenz ablesen. So interne Karrieremobilität, also ein wichtiger Indikator für attraktive Arbeitgeber, der zeigt eigentlich genau das, dass in Zeiten, wo die Einstellungspraxis durchaus reduzierter von den Unternehmen praktiziert wird, dass da diese internen Dimensionen plötzlich eine ganz andere Relevanz kriegen. Mhm. Insofern stimmt das. Also intern Mitarbeiterbefragung ist sicherlich ein ganz wichtiges Mittel, was man mit praktizieren muss.
Und bewerben da eben nochmal, ne? Das nehme ich jetzt auch so nochmal Mal mit. Also
die Anzahl der Bewerbungen
schon interessant.
Ist ein Indikator,
ja. Den
ich natürlich gut und nach außen kommuniziere.
Frosch.
Anzahl
ja.
Und die Qualität. Sag immer, wenn es uns gelingt, jede neu zu besetzende Stelle, dass wir bei jeder Stelle zwischen 2, vielleicht sogar 3 Idealkandidaten uns entscheiden müssen.
Ja.
Na, also wenn man das als Indikator eben drüber legt, wir haben im Vorfeld ja auch so ein bisschen gesprochen über das Bewerberniveau und Veränderungen, die dort so stattfinden. Und von vielen Unternehmen höre ich halt auch, dass sie gar keine eine oder ganz wenige Bewerbungen nur noch bekommen, um Stellen zu besetzen, Ausbildungsstellen zu besetzen. Und das ist natürlich ein Indikator, wenn ich das schon über einen längeren Zeitraum mal messe, wie viele Bewerbungen bekomme ich denn einerseits und wie ist so der Qualitätsfaktor? Oder wie viele Zweitgespräche führe ich? Vielleicht ist das auch eine Messgröße, die man so einführen kann. Da bin ich dann eben auch sehr konkret in der Wirksamkeit der Arbeitgebermarke bei Ihnen drin. Und dann noch etwas, du hattest das auch erwähnt, es geht ja sogar bis zum Exit sozusagen, die 6 Phasen der Candidate Journey, gehen wir auch gleich entsprechend drauf ein. Wir hatten die Corinna Späth ja auch schon bei uns im Podcast, die sehr ausführlich über die 7. Phase in der Candidate Journey gesprochen oder geschrieben hat, auch ein Buch geschrieben hat im Springer Verlag. Und das ist eben auch wichtig, wie geht man auseinander? Denn wir erleben das und viele andere Unternehmen auch, dass man vielleicht woanders mal gucken geht und dann feststellt, bei meinem bisherigen Arbeitgeber war das aber doch ganz schön und ich komme dann auch wieder zurück. Und wenn man sich ordentlich voneinander verabschiedet, dann sind auch beidseitig alle Türen entsprechend offen. Insofern messen wir auch den Kündigungsgrund von den Eigenkündigungen. Wir wollen halt wissen, woran liegt es, ne? Ob jemand sich nur räumlich verändert, ob jemand sich beruflich verändern möchte, den nächsten Karriereschritt schneller machen möchte, als wir den vielleicht in dem Moment auch zusagen können. Das ist uns eben auch ganz wichtig, da nochmal was rauszulesen, wo wir als Arbeitgeber eben noch nicht ideale Bedingungen vielleicht in dem Moment auch anbieten konnten. Ne?
Ja. Ja, sehr spannend. Krass, was ihr da schon auch alles macht, Frank. Also, wusste ich jetzt auch noch nicht. Kennst du ja schon eine Weile.
Kannst du was lernen?
Ja, du, das jedes Mal. Das jedes Mal. Du, war Candidate Journey, hast du gerade schon angesprochen. Lass doch da mal einsteigen.
Ich wollte mal eine Überleitung schaffen.
Weiß ich doch. Grandios. Grandios. Genau, wenn wir da, du hast die Phasen jetzt schon angesprochen, wenn man da jetzt mal ganz an den Beginn guckt, also bevor überhaupt jemand eine Bewerbung erwägt, so, dann geht es ja überhaupt erstmal darum, die Attention zu bekommen, nachher in die Information zu gehen und so weiter. Und was würdest du da sagen, Sascha? Was sind so die Touchpoints von Unternehmen, die entweder besonders wichtig sind oder, wenn du da auch Erfahrungswert hast, was wird auch mal unterschätzt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist deshalb eine schwierige Frage, weil die sehr zielgruppenspezifisch eigentlich beantwortet werden muss. Ich versuch's mal allgemein. Ich glaube, das, was sein muss, ist mittlerweile Social Media in einem ganz großen Umfang. Aber dafür steht ihr ja und sitzt ihr hier, dass der Arbeitgeber sich da angemessen darstellt. Ob das jetzt bei LinkedIn oder Instagram oder sonst irgendwo ist, ich glaube, das ist zwingend notwendig. Im Übrigen, und das wäre ein Hinweis noch zu dem, was du eben sagtest, wenn du sagst, Frank, dass ihr auch die Kununu-Rankings auswertet, oder dann ist das für mich einer der ganz zentralen Touchpoints, der von vielen Unternehmen auch brachial unterschätzt wird.
Total.
Weil ich, wenn ich mich mit einem Unternehmen beschäftige, gucke ich mir zuallererst immer Kununu an. Und ich gucke mir vor allen Dingen an, wie geht das Unternehmen mit den Hinweisen, die da kommen, um. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wenig sensibel man diese negativen Aussagen einfach nur stehen lässt, ohne dass man aktives Reputationsmanagement betreibt, wie wenig man Möglichkeiten nutzt, um das Bild zum Unternehmen gerade zu rücken, dann ist das wirklich sträflich. Und das wäre für mich so ein erster ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass Unternehmen da investieren müssen.
Volle Zustimmung.
Ein zweiter Punkt, der damit ganz eng zusammenhängt, ist: Ich darf, wenn ich reagiere, nicht mit irgendwelchen Standardfloskeln reagieren.
Genau.
Das ist eine zweite Beobachtung, die ich da mache. Das ist fast schlimmer, als gar nichts zu machen. Für diese Aussage, vielen Dank für deine Kritik. Wir nehmen die sehr ernst und wir geloben uns zu bessern. Das bringt überhaupt nichts, sondern wenn, dann muss es spezifisch sein, mit Gesprächsangeboten, mit allem drum und dran. Also das verstehe ich zumindest unter einem guten Reputationsmanagement. Ein weiterer Touchpoint, der fragt es danach, was wird unterschätzt? Ich glaube, unterschätzt wird, wie sehr sich die Recherchegewohnheiten der zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten verändern. Mhm. Und zwar weg von dem Googlen von Arbeitgebern hin zu dem ChatGPT-Anfragen über Arbeitgeber. Mhm. Und das bringt eigentlich das Employer Branding in eine komplett andere, das bringt eine komplett neue Dimension auf die Frage, wie positioniere ich mich eigentlich als Arbeitgeber? Weil ich alles, was ich bisher gemacht habe mit SEO-Optimierung und sonstigen Dingen, das kann ich im Grunde getrost lassen, weil das keinen Einfluss darauf hat, ob ich bei ChatGPT als Arbeitgeber angemessen repräsentiert bin oder nicht. Und die Herausforderung wird da meines Erachtens sein, damit umzugehen, muss mich als Arbeitgeber so positionieren, dass ich verlinkt werde auf Homepages, die eine ganz besonders hohe Relevanz haben und eine ganz besonders hohe Ernsthaftigkeit ausstrahlen. Das erfordert, dass ich gute Artikel schreibe bei LinkedIn, die dann auch weiter gepostet werden. Das erfordert, dass ich gute Aussagen auf meiner Karriereseite habe, die eine hohe Relevanz haben und die auch weiter verbreitet werden. Und alles das führt eigentlich dazu, dass ich nicht mehr so, wie das bei der SEO-Optimierung der Fall war, so eine direkte Beeinflussung machen kann, sondern ich muss meine Arbeitgebermarke indirekt spielen, so über Bande spielen, damit sie in den entsprechenden Large Language Models eine Rolle spielt.
Eine Anekdote dazu, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast auch schon in anderer Folge mal erwähnt habe. Wir haben eine Bewerberin und inzwischen haben wir sie auch eingestellt. Die hat uns tatsächlich auch, genau wie du sagst, die hat eine Anfrage bei ChatGPT gestellt. Gesagt, ich suche eine Online-Marketing-Agentur in Bielefeld, dann nach bestimmten Kriterien. So, und dann kamen wir als eines der Ergebnisse raus. So, das war für mich, okay, verrückt. Klar, also, ne, wie du sagst, warum nicht? Natürlich, das Suchverhalten ändert sich so. Und da habe ich sie natürlich gefragt, wie ging es dann weiter? Was hast du denn als nächstes gemacht? So, ne? Ich denke, so mit Mitte 40, spätestens jetzt war die auf unserer Webseite. Nee, Instagram und dann TikTok erstmal gucken. Mhm. So, jetzt fällt es uns natürlich als Social Media Podcast Agentur nicht so schwer, dass wir da schon ganz gut nach draußen stellen, was uns so auszeichnet. Und ja, dann war sie noch so pro forma auf der Webseite.
aber ja, sehr clever. Ne?
Wo kriegst du ja authentische Inhalte? Am wenigsten auf der Website. Kannst du ja auch machen, wenn du Videos dort drauf produzierst, die authentische Inhalte weitergeben. Meistens sind sie ja nicht 100% authentisch, sondern schon etwas hochwertiger und etwas besser vorbereitet und dadurch nicht so authentisch. Also steht schon oft ein Drehbuch dahinter. Also insofern ein super cleverer Ansatz. Ich finde, das ist spannend. Ne? Das stellt ja jetzt die ganze Welt, was wir bisher gemacht haben, auch ein bisschen auf den Kopf. Wir machen SEO für die Website. Wir wissen, wenn wir alles richtig machen, Google spuckt uns dann schon aus. Wenn wir eine bestimmte Größe und Frequenz haben, eine Sichtbarkeit eben entsprechend haben. Wir wissen aber heute sehr wenig über den KI-Such. Algorithmus. Richtig. Und das ist natürlich Neuland für uns. Mhm. Habt ihr da schon drauf geforscht oder gibt es noch gar nichts Belastbares,
so funktioniert? Es gibt da noch nicht viel Belastbares. Also diese zwei, drei Sachen, die ich gerade angedeutet habe, die scheinen in die Richtung zu gehen. Also vertrauenswürdige Websites, die dann die eigenen Inhalte zitieren und die strukturierte Inhalte mit klaren Überschriften, prägnanten Absätzen. So, das sind Tipps, die dann immer kommen. Und ein zweiter Tipp, der in dem Zusammenhang immer gegeben wird, ist, guck dir als Unternehmensvertreter doch mal an, was passiert, wenn du dich mit deinem Unternehmen als Arbeitgeber googelst, dann kommt ja über die Google KI immer so eine, also Absätze mit Fragen, die man zusätzlich zu dieser Suchanfrage stellen könnte oder die gestellt wurden. Mhm. Und das scheinen Inhalte zu sein, die von Bewerberinnen und Bewerbern erfragt werden. Mhm. Und das scheint wiederum einen Einhalt dafür zu geben, welche Informationen muss ich denn eigentlich setzen, um angemessen auch bei solchen KI-Anwendungen repräsentiert zu sein.
Mhm. Ich habe jetzt gerade die Tage nochmal gelesen, in den Top 3, du hast eben auch LinkedIn schon genannt. LinkedIn ist ist auf Platz 2 gewesen. Ich kann es jetzt gerade nicht genau einordnen, ob es für Deutschland war oder global. Und Reddit war tatsächlich auf Platz 1.
Hm.
Ne? Also deswegen, das ist ja so interessant. Wir haben eben gerade über die Rolle von Social Media ja schon zweimal gesprochen. Und jetzt kommt sie hier zum als drittes Mal. Ne? Das heißt, das als eine wesentliche Quelle. Also es hat inzwischen mehrere Funktionen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, das Spiel ist am Anfang und da werden laufend neue Spielregeln reinkommen. Das heißt, da ist, glaube ich, wichtig, sich da halbwegs auf dem aktuellen Stand zu halten. Deswegen, wir machen es gerade so oder wir beraten auch in die Richtung, SEO ist und bleibt erstmal relevant, aber das andere ist natürlich ein Aspekt, der sich jetzt halt super schnell entwickelt, den man halt zusätzlich mit betrachten muss. Ne?
Das Stichwort, das ich da gehört habe, ist Geo, Generative Engine Optimization.
Ja.
Mal gucken, ob sich sowas einbürgert. Nein, aber auf jeden Fall scheint das die nächste Generation von SEO zu sein. Ne? Und ich gebe dir recht, es ist kein im Moment kein Entweder-Oder, sondern es ist eher ein zusätzlich daran denken, bis irgendwann die Suchgewohnheiten komplett sich in Richtung KI gedreht haben.
Ja, der Prozess wird sicherlich sehr schnell vonstatten gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, mal nochmal auf die Candidate Journey Experience auch nochmal zurückzukommen. Die Bewerbungsprozesse sind ja oft lang, nicht immer ganz transparent. Was sind denn so aus deiner Forschungsperspektive die drei größten Candidate Experience Killer, die Unternehmen abstellen sollten?
Ich glaube, du hast das gerade schon genannt. Also die Dauer, administrative Behäbigkeit nenne ich das Ganze mal, unpersönliche Kommunikation. Das sind für mich so die drei wesentlichen Punkte, an denen es immer wieder scheitert. Und das sind dann manchmal gar nicht so sehr die handelnden Personen, sondern das sind oftmals die Prozesse, die da im Hintergrund laufen, die dann dazu führen, dass diese Verlangsamung entstehen, was weiß ich, irgendwelche Abstimmungsnotwendigkeiten, die dann so einen Prozess verzögern, vielleicht sogar unter der Bedingung, dass man kein gutes Bewerbermanagementsystem hat oder ähnliches. Mhm. Womit ich dazu komme, das gehört mittlerweile, glaube ich, zwingend dazu, wenn ich gutes Employer Branding machen möchte, dass man mit solchen Bewerbermanagementsystemen arbeitet, um da zumindest eine gute interne Transparenz zu haben, an welchen Stellen es hakt.
Absolut. Und bei der Dauer, Time to Hire, hattest du schon erwähnt, als KPI eben auch, ich glaube, extrem wichtig, sich für jede Einstellung die Time to Hire auch nochmal anzuschauen und zu hinterfragen.
Eindeutig.
Wo können wir schneller werden? Grundsätzlich beim allgemeinen Prozess oder eben bei bestimmten Positionen, die wir besetzen, wenn es eben erforderlich ist. Ne? Wenn ich ein Headhunting natürlich betreibe, dann ist Time to Hire nicht die relevanteste Kennzahl. Aber wenn ich natürlich viele Vertriebsmitarbeiter regelmäßig einstelle, dann ist das natürlich eine sehr relevante Kennzahl,
die man
optimieren sollte. Gerade wenn jemand auf der Suche ist, ich glaube, das erleben ja viele Unternehmen, wenn man da nicht schnell genug ist und jemand unbedingt den Job wechseln möchte und einen Job auch braucht und man zu langsam ist, dann hat man halt die Chance vertan. Ne?
Und so die Rückmelderaten, ne? Auf die eingegangene Bewerbung, auch das wissen wir, ne? 3 Tage und dann ist das Thema durch. Also von daher, ich glaube, das wird mittlerweile ja auch hinreichend automatisiert.
Aber das ist so, genau.
Ist trotzdem immer noch ein Thema.
Ja.
Höre ich in Bewerbungsprozessen andauernd, dass wir vergleichsweise schnell sind. So, ich kümmere mich da halt noch selber drum und ich sehe das immer so, okay, vielleicht, weil wir auch noch eher klein sind. Ich freue mich da immer, wenn dann Bewerbungen kommen, reagiere da halt super schnell drauf, reagiere selber drauf. So, deswegen, das wird uns schon positiv zurückgespiegelt. Aber klar, wir sehen hier andere Größenordnungen. Irgendwann brauchst du Prozesse, irgendwann brauchst du Systeme, dann brauchst du Freigaben und der ist vielleicht gerade nicht da, Vertreterregelung, whatever. Es wird natürlich beliebig komplex. Deswegen, ich glaube auch eher, ganz oft ist es prozessual und gar nicht an den Leuten.
Ne? So, genau,
schätze ich es auch ein.
Ist ja auch eine Frage der Generation nochmal. Ne? Bei dir ist es Generation Z wahrscheinlich so, ne?
Sowohl als auch. Wir suchen natürlich manchmal, klar, junge Einsteiger, aber jetzt gerade haben wir auch Senior eingestellt, ne?
Ja, genau. Aber gehen wir nochmal auf die Generation Z oder die Alpha, die jetzt so gerade sich auf Ausbildungsplätze vielleicht.
Das war schon die Antwort.
Vielleicht. Reicht, versteht jeder. Brauchen wir nicht näher ausführen. Was verändert sich da gerade so im Hinblick auf die Erwartungshaltung an den Arbeitgeber, ja, den Bewerbungsprozess? So, ne?
Ach Gott, das ist ja immer so eine Frage. Wie stark unterscheiden sich die Generationen und sind das Lebensphasen oder sind das Generationen? Aber das streichen wir mal alles weg. Und wir sagen mal, ja, es gibt so ein paar Unterschiede, die was mit Prägungen zu tun haben. Dann haben wir schon bei der Generation Z eine Generation, die auf der einen Seite unglaublich gut ausgebildet ist. Und ich glaube, das können wir wirklich attestieren. Es gibt wenig Generationen, die so gut ausgebildet sind wie Y und wie Z und möglicherweise auch die Alpha-Generation. Eine Generation, die durchaus ein Bewusstsein dafür hat, dass es notwendig ist, um Leistung zu bringen, dass ich alle Lebensbereiche einigermaßen gut in eine Balance bringe. Und das formuliere ich extra so positiv und sage nicht, Work-Life-Balance ist ein Thema, das so ein Verweichlichungssignal ist, sondern ich glaube, das ist ein Thema, dass wenn man das gut macht und wenn man das gut durchdenkt, eher eine Anforderung an den Arbeitgeber ist, sich um Rahmenbedingungen zu kümmern, die dafür sorgen, dass die volle Leistung gezeigt werden kann. Ne? Gerade so im Hinblick auf Mental Health. Und ich glaube, das ist ein Kernthema, das mit dieser Generation auch assoziiert werden kann. Ne? Dieses sich kümmern darum, dass es ihr auch mental gut geht. Das sind, glaube ich, Dinge, die schon eine Rolle spielen. Und damit korrespondiert, anders als bei der Generation Y, eher so eine Klarheit in den Strukturen, die da erwartet wird, Klarheit, was Arbeitszeitmodelle angeht, Klarheit, was Arbeitsorte angeht, und nicht so sehr dieses Blending, was bei der Generation Y so stark im Vordergrund stand. Dass man irgendwie alles miteinander versucht zu verbinden und letztlich mehr von sich reingibt, als man das eigentlich wollte. Ich glaube, das sind schon so ein paar Kennzeichen, die mit dieser Generation Z zu tun haben. Generation Alpha, ich weiß es noch nicht so ganz genau, muss ich sagen. Es gibt ja schöne,
ganz frisch sozusagen.
Ne? Es gibt ja so ein schönes Buch von Maaßen, Generation lebensunfähig, der da sagt, na ja, das ist schon so eine Generation, die wahnsinnig verhätschelt ist und da gibt es auch dieses Stichwort von der Curling-Erziehung, bei der, anders als bei den Helikoptereltern, die dann immer drüber schweben, schon im Vorhinein dafür gesorgt wird, dass dem Kind nichts Böses widerfährt. Also man sucht die Spielplätze auf, wo es kein Klettergerüst gibt, damit man da nicht runterfallen kann. Das ist so damit gemeint.
Mhm. Und bei Wettbewerben sind alle Gewinner. Ne?
Und bei Wettbewerben sind alle Gewinner, ganz genau. Also das scheinen so Kennzeichen zu sein, die man mit der Generation assoziiert. Wie die sich jetzt aber im Arbeitskontext darstellen, ich weiß es noch nicht. Also das, was ich bei den Schülerinnen und Schülern sehe, ist das, was man auch in den ganzen Jugendstudien erkennt, wahnsinnige Spreizung, ein bisschen milieuabhängig ist das, was man da feststellen kann. Es gibt diejenigen, die vielleicht eher abgehängt sind durch die Sozialisationsbedingungen, in denen sie groß geworden sind. Es gibt diejenigen, die eher leistungsorientiert sind. Also von daher, wir müssen es mal gucken. Ich wage da noch keine Prognose zu stellen.
Wie viele Jahre braucht man eigentlich so, um das dann wirklich bewerten zu können? Hast du da Erfahrungen? Also 10 Jahre muss man ja vielleicht so eine Generation,
ja, wir müssen
beobachten, um wirklich auch gute Abschätzung. Ist das so ein
ja,
Wert, dass es eher 10 anstatt ein Jahr
ist? Das Ganze geht ja auf ein ganz altes Konzept von Karl Mannheim zurück, der mal gesagt hat, es gibt so formative Ereignisse, die dann dazu führen, dass Generationen ähnlich geprägt sind. Und das ist gar nicht so sehr die Jahreszahl oder die, sondern das sind eher die, das ist eher so das Gesamtsetting, in dem man groß geworden ist. Was gibt es da für Erfindungen und was gibt es da für gesellschaftliche Bedingungen? Und das sind so die entscheidenden Dinge. 10 bis 15 Jahre sind so die Generationsunterschiede. Und ich glaube, man kann eine substanzielle Aussage über Generation Alpha machen, wenn die ersten wirklich in die Unternehmen reingekommen sind und die ersten 2-3 Jahre da mal gearbeitet haben. Ne? Und ich glaube, das wird dann entscheidend sein.
Wir erleben gerade so ein bisschen die erste TikTok-Generation, ja, wenn man so möchte. Und das sagen selbst die Jugendlichen dann, dass die Aufmerksamkeitsspannen eben extrem niedrig auch sind. Ne? Wenn ich alle paar Sekunden eben meine Aufmerksamkeit wechsle zu dem nächsten Clip, dann ist das eben ein anderes Konsumieren und vielleicht Lernen oder Informationsaufnahme, als wenn ich früher ein Buch mal 50 oder 100 Seiten am Stück gelesen habe. Also da würde ich sagen, das ist so gerade in meinem Bewusstsein die größte klare Veränderung, die ich auch beschreiben kann und die ich so zum Beispiel auch wahrnehme. Ne?
Und Employer Branding im Shorts-Stil, ich glaube, das wird dann so eine Sache, da relevant wird.
Große Veränderungen stehen dann vielleicht auch an, auf die man dann reagieren muss als Unternehmen. Sascha, wir wollten ja auch noch über KI sprechen und jetzt ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten, aber ein, zwei Fragen zu dem Thema wollen wir dir gerne noch stellen. Du hast ja ein Framework auch geschrieben, Dezember 2025 veröffentlicht zur Generative AI Competencies. Was hat dich zu dem Thema getrieben und was war so vielleicht das überraschendste Forschungsergebnis, was dabei rausgekommen ist?
Also getrieben hat mich oder hat uns damals in dieser kleinen Forschungsgruppe die Feststellung, dass immer mehr KI in der Arbeitswelt ankommt und dass immer deutlicher die Signale wurden, dass KI immer stärker auch die Arbeit in den Unternehmen verändert. Also bis hin zu so einer McKinsey-Studie, die mal rausgearbeitet hat, 25% im Durchschnitt aller Tätigkeiten lässt sich mittlerweile durch KI substituieren. Was echt eine Menge ist. Und wenn man das als Durchschnittswert sieht, dann merkt man, was für eine Brisanz da auch wirklich drinsteckt. Mhm. Und wir haben uns dann mal der Mühe unterzogen und haben uns mal angeguckt, was gibt es eigentlich für Kompetenzsets dazu? Weil wenn das so ist, dann heißt das ja, dass KI in jedem Berufsfeld eine Rolle spielen wird. Mhm. Und die Feststellung war, dass es da gar nicht so viel gibt. Und wenn das KI-Kompetenzen immer so was Additives waren. Also etwas, was zu dem normalen Kompetenzsets dazugehört. Und das sagten dann auch alle Studien, ja, da muss so ein bisschen Prompting muss man können und man muss so ein Grundverständnis haben von KI, aber sowas wie soziale Kompetenzen, analytische Kompetenzen, das bleibt weiterhin wichtig. Und wir haben damals gesagt, irgendwie greift das doch zu kurz, weil wenn wir sagen, dass KI eine substanzielle Veränderung bringt, dann wird sich das doch auch auf die anderen Lebensbereiche und auch auf die anderen Bereiche des Arbeitens im Unternehmen auswirken. Und dann werden wir auch eine Beeinflussung von analytischem Denken, von sozialen Kompetenzen, von Führungskompetenzen unter dieser Bedingung von KI haben. Mhm. Und das war damals für uns so der Anlass, weshalb wir dann darüber nachgedacht haben, was würde denn das eigentlich bedeuten, wenn wir wirklich arbeitsintegriert KI nutzen und in allen Bereichen der Zusammenarbeit, der Tätigkeitsausübung KI eine Rolle spielt. Wie stellen sich denn dann eigentlich die Kompetenzen dar? Und daraus haben wir dann unser Framework abgeleitet und gesagt, gut, dann haben wir sowas wie Prozessdenken oder sowas wie Teamfähigkeit und das deklinieren wir jetzt mal durch unter der Bedingung, dass KI dort eine Rolle spielt. Und wir haben dann dafür unterschiedliche Reifegrade definiert von Reifegraden, die dann so eine erste Sensibilisierung für KI beinhalten, bis hin zu Reifegraden, wo es darum geht, dann diese KI-Berücksichtigung in dem jeweiligen Kompetenzfeld auch im Unternehmen zu teilen, ganz global gesagt. Mhm. Und, daraus ist halt dieses Modell aufgebaut, das dabei helfen soll, zum einen so eine Kompetenzsituation im Unternehmen mal festzustellen, also eine Status-Quo-Analyse zu machen. Zum Zweiten, das dabei helfen soll, auch eine im Rahmen so einer Bildungsbedarfsanalyse auch aufzuzeigen, wo müssen sich die Leute denn jetzt eigentlich weiterentwickeln? Wo muss man eine Belegschaft weiterentwickeln, wenn man arbeitsintegrierte KI, wenn man damit ernst machen möchte?
Mhm. Was denkst du denn, wo die Unternehmen so gerade jetzt stehen mit dem Einsatz von KI im HR-Bereich?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil das so wahnsinnig abhängig ist von der Art der Unternehmung. Ne? Also es gibt die größeren Unternehmen sind dabei immer ein bisschen weiter als die kleineren und mittelständischen Unternehmen. Ich nehme mal die Startups und die kleineren Unternehmen, die in diesem Tech-Umfeld unterwegs sind, die nehme ich da mal aus. Ich erlebe allerdings auch, dass seit so ein, zwei Jahren da so eine ganz, dass die Sensibilität enorm gewachsen ist und ganz unternehmensgrößenunabhängig. Also insofern ist das, glaube ich, jetzt genau so eine Kipppunktphase, wo wir uns gerade befinden, wo man immer stärker versucht, mit KI zu experimentieren, wo auch von den Mitarbeitenden KI in die Organisation mit reingebracht wird und sich da gerade so eine wechselseitige Verstärkung, wo man gerade so eine wechselseitige Verstärkung beobachten kann.
Wobei, ich spreche ja auch mit vielen anderen Personen im Business-Kontext drüber, und es scheint irgendwie so zwei Positionen zu geben, ne? Die einen Unternehmen, die enablen, da gibt Schulungen, da wird gesagt, jeder Vorschlag ist willkommen, bringt das ein, wenn ihr Tools habt, schlagt das vor. Also die Kategorie und die anderen, die halt, und das wird ja mit Datenschutz primär argumentiert, die halt sagen, das darf hier keinen Einzug halten, auch kein. Nehmen wir das jetzt mal, das ist ja dann für viele immer so das Tool, ChatGPT Pro, so keine Trainingsdaten und so weiter. Das bleibt dann ja möglicherweise im Unternehmen oder wird nicht weiterverwendet. Heißt dann aber, nee, ist gar nicht erlaubt. So, ne? Das ist so, scheint wenig dazwischen zu geben, ist so ja. mein Erleben. Ne?
Also ich glaube, diese Frage, die wird sich über kurz oder lang lösen. Weil wenn du diese Sicherheitsbedenken ansprichst, was ist mir als Unternehmensleiter lieber? Ist es mir lieber, dass ich ein Setting für die Nutzung von KI meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stelle, das ich zumindest bedingt kontrolliere? Oder ist es mir lieber, dass meine Mitarbeitenden in ihrer Freizeit sich hinsetzen und das, was sie fürs Unternehmen machen, dann mit ChatGPT machen? Mhm.
Oder auf dem Privathandy.
Oder auf dem Privathandy. Denn diese Nutzung diese individuelle Nutzung, die findet statt. Und die findet gerade bei den jetzt kommenden Generationen von Mitarbeitenden, die findet gerade bei diesen Generationen ganz intensiv statt. Das erlebe ich bei den Studierenden. Ja, da ist das, mittlerweile ist so die Frage auch für uns Hochschulen, wie gehen wir damit um? Dass wir genau das so beobachten und wir sagen, das wird eine Schlüsselkompetenz sein für die Zukunft, dass man KI angemessen in Arbeitsabläufe integrieren kann. Und wir dürfen das Ganze nicht verbannen, sondern wir müssen das Ganze rahmen. Mhm. Und das ist so auch unser Ansatz, mit dem wir arbeiten.
Ja, ich glaube, da stehen wir eben auch noch am Anfang mit der Generation, die ihr gerade ausbildet, an den Hochschulen auch, die erstmalig eben sehr intensiv im Rahmen ihres Studiums KI-Erfahrungen auch sammeln und dann aber auch in das Unternehmen eben entsprechend mit reinbringen. Mhm. Wohingegen die Mitarbeitenden, die wir heute in den Unternehmen ja haben, entweder auch ranführen, systematisch durch Unternehmen, die das eben vorgeben und sagen, ihr dürft mitmachen, wir geben euch auch ein Framework, ihr dürft vieles ausprobieren, ihr dürft Schulungen besuchen oder eben auch Mitarbeitende einfach sagen, ich probiere das halt mal aus, bisschen wie gerade angesprochen, nehmt vielleicht mein Privat-Handy und lass mir mal einen guten Text jetzt für die Website schreiben oder ein gutes Kundenanschreiben formulieren und so. Aber das sind jetzt noch die Anfänge, aber dann kommt auch eben die Generation, die systematisch schon Erfahrung und viel Erfahrung damit gesammelt hat, ins Unternehmen. Und gibt vielleicht nochmal sozusagen einen richtigen Sprung.
Also wir haben seit dem letzten Herbst einen neuen Master Human Resource Management an der Hochschule Bielefeld und da haben wir explizit modular verankert, dass sich die Studierenden genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Dass die erstmal so eine strategische Perspektive bekommen, was bedeutet das Ganze eigentlich, wenn ich das in Personalarbeit integriere? Und zum Zweiten, dass sie eine praktische Perspektive bekommen, was heißt eigentlich Data Science, was heißt eigentlich Nutzung von KI und was gibt's für Funktionsbedingtheiten, die in diesen Technologien stecken? Was muss ich da wissen, wie das Ganze funktioniert, um dann über die Anwendung gut nachdenken zu können? Also von daher, also wir bemühen uns schon darum, da so zu reagieren, dass wir da eine gute Berufsfeldvorbereitung machen.
Wollen wir zum Abschluss vielleicht nochmal so in die Glaskugel reingucken? Was denkst du mit deiner Brille der Forschung und Hochschulsicht? Wie verändert sich Employer Branding in den nächsten 5 Jahren? Was bleibt vielleicht menschlich und was übernimmt die KI vielleicht sogar schon systematisch und automatisch?
Ja. Also ich glaube, dass dieses Zusammenspiel von KI und von Menschen, das wird das Employer Branding weiterhin prägen. Also von Digitalisierung und so menschlicher Beziehung, das wird es weiter prägen.
Also Vorstellungsgespräche mit Avataren schließt du erstmal raus.
Ich glaube, die wird es auch geben. Die gibt's ja jetzt schon. Ja. Wir können gerade gerade so nach Amerika gucken oder so, wo wir flächige Verwendung für HireVue oder was auch immer es da für Tools gibt, flächige Verwendung dazu finden. Entscheidend wird sein, wie möchte ich mich als Unternehmen eigentlich strategisch aufstellen? Und ich glaube, davon wird abhängen, wie der Anteil von Automatisierung und KI-Digitalisierung aussieht und der Anteil von personenbezogener Begegnung aussehen wird. Wenn ich sage, meine Ziellinie ist als Unternehmen, ich möchte mich ganz stark KI- und digitalisierungsbezogen aufstellen, dann wird sich etwas stärker in Richtung KI verschieben. Wenn ich sage, ich möchte eher nahbar für die Mitarbeitenden werden und ich lege Wert darauf, dass wir Beziehungen und Kultur gemeinsam gestalten, dann werden wir diesen persönlichen Part etwas intensiver haben. Ich glaube, beides wird irgendwie zusammengehören, nur die Anteile, die werden sich dann unternehmensspezifisch, strategiespezifisch verschieben. Ich glaube, dass sich eine Sache in jedem Fall verändern wird. Ich glaube, in jedem Employer Branding Team werden wir zukünftig so KI-Manager oder Ähnliches haben, die dann das, was wir eben mal angedeutet haben, so Geo-Optimierung und so, die in der Lage sind, das zu tun und die in der Lage sind, das Employer Branding auf diese Large Language Model Welt zu übertragen. Und ich glaube, wir werden viel, viel stärker in Richtung Evidenzbasierung gehen und diese Datenspuren, die Bewerberinnen und Bewerber hinterlassen, die potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten hinterlassen, damit systematischer umzugehen. Mhm. Ob das jetzt Data Science heißt oder HR oder Employer Branding Analytics oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wird ein wichtiger Baustein werden, der für viel mehr Fundierung auch im Employer Branding sorgen wird.
Der dann, wenn ich den Satz da aus meiner Sicht noch vervollständigen darf, der dann die Befragung, was ja bisher so zentral ist, haben wir ja auch ausgearbeitet, dann glaube ich noch sinnvoll ergänzen kann.
Ja, ganz genau.
Weil ganz da genau. Glaube ich auch, das wird nicht weggehen, das bleibt, glaube ich, eine wichtige Quelle. Aber so mag ich auch den Begriff Datenspuren, ist gleich schön, das noch zu kombinieren oder damit anzureichern, das gibt, glaube ich, ein klares Bild. Mhm.
Auf jeden Fall braucht man Employer Branding weiterhin.
Und so, das ist, glaube ich, ein gutes Abschlussbotschaft.
Das ist doch ein tolles Abschlusswort, Sascha. Das sehen wir auch so. Und ich glaube, in dieser Folge ist klar geworden, dass unglaublich viel Musik in Employer Branding eben steckt. Wir haben heute eine sehr große Bandbreite an Employer Branding Themen eben auch beleuchtet. Ein bisschen weg von einem sehr konkreten Case, einem erfolgreichen Case, die wir eben sehr häufig in unseren Podcasts haben. Und ich fand es eine sehr, sehr spannende und sehr informative Folge. Die kompletten, wir sind ja gar nicht auf alle Facetten des Employer Branding eingegangen, auf nur einige wenige eingegangen, aber damit auch die Komplexität einerseits des Employer Brandings auch nochmal aufzuzeigen und gerade auch den aktuellen Zeitpunkt der ganzen Veränderungen, die jetzt das Employer Branding auch nochmal, würde sagen, schon beschleunigt im Vergleich zur Vergangenheit auch nochmal deutlich verändern bieten. Und man muss jetzt schon sehr aufmerksam sein und bleiben, was das Employer Branding und die Aktivitäten anbelangt, um auch nicht irgendwie abgehängt zu werden aus einer vielleicht bisher erfolgreichen Position, wenn man jetzt nicht weiter sich mit den Themen beschäftigt und sozusagen auch auf die neuen Themen eben komplett einsteigt. Vielen, vielen Dank für die sehr informativen Einblicke und auch Ausblicke, Sascha.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.